Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Es war einer der folgenschwersten Anschläge auf die Weimarer Republik. Am 24. Juni 1922 wurde der deutsche Außenminister Walter Rathenau von Mitgliedern der rechtsradikalen Organisation Konsul in Berlin ermordet. Die Attentäter flüchteten und wurden erst Wochen später in Thüringen aufgespürt. Beim Zugriff starb einer von ihnen durch eine Polizeikugel, einer durch Suizid, die anderen wurden im Herbst 22 vor dem Staatsgerichtshof zu eher moderaten Haftstrafen verurteilt. Deutlich weniger öffentliches Interesse als dieser Hauptprozess zog 2,5 Jahre später ein weiteres Verfahren gegen zwei Helfer auf sich. Einen größeren Bericht fanden wir lediglich im sozialdemokratischen Hamburger Echo vom 29. Juni 1925, der sich über das Strafmaß, Freispruch bzw. 4 Jahre Haft, gegen die beiden Angeklagten und die Argumentation der Richter in blanke Ironie flüchtet. Beinahe unnötig zu ergänzen, dass auch der verurteilte Günter Brandt nur einen Bruchteil der Strafe tatsächlich absitzen musste. Später im NS-Staat machte er Karriere unter anderem im rassenpolitischen Amt der NSDAP sowie beim Sicherheitsdienst des Reichsführers SS. Nach dem Krieg praktizierte er als Facharzt für innere Medizin. Es liest Frank Riede.
Den Angeklagten muss man glauben. Zum Urteil im jüngsten Rathenau-Prozess. Der Frankfurter Zeitung entnehmen wir folgende Betrachtung. Der Ausgang des Prozesses ist nur dadurch zu erklären, dass der Gerichtshof allen Angaben der Angeklagten unbedingten Glauben geschenkt hat und dass auch der Anklagevertreter darauf verzichtete, das von den Angeklagten und ihren Verteidigern vorgebrachte Entlastungsmaterial kritisch zu prüfen. Es ist ohne weiteres geglaubt worden, dass Küchenmeister seinen Wagen nur zur Befreiung von Gefangenen im besetzten Gebiet hergeliehen, an Leute, die er nur flüchtig kennengelernt habe, und vom Mordplan nichts erfahren hat, obgleich über einen solchen Mordplan schon die ganze Zeit gesprochen wurde und auch ein belastender Brief Küchenmeisters aus Tirol vorlag, der davon spricht, dass, Zitat, er es geahnt habe, Zitat Ende. Dieser Brief wird mit dem psychopathischen Zustand Küchenmeisters, der infolge einer Kriegsverletzung nervenleidend ist, erklärt und die Ahnung gewissermaßen als Nachempfindung aufgefasst. Vielleicht lernen die Psychologen hieraus noch etwas. Bei Brandt allerdings konnte das Mitwissen um den Mordplan weder psychologisch noch juristisch wegkonstruiert werden, denn es stand fest und wurde durch verschiedene Aussagen bestätigt, dass in seiner Gegenwart von diesem Plan gesprochen worden ist, nicht bloß einmal, sondern wiederholt. Aber auch hier spielt der Glaube an das, was der Angeklagte sagt, bei dem Gericht die ausschlaggebende Rolle. Brandt versichert, er sei persönlich immer Gegner politischer Morde gewesen und habe schon einmal einen Mordplan gegen Rathenau durchkreuzt. Wenn ein Angeklagter so etwas sagt, muss man es glauben, argumentiert das Gericht und unterstellt deshalb Brandts Aussage ohne weiteres als wahr. Sonst haben die Gerichte nicht diese Gepflogenheit, aber vielleicht ist das Leipziger Beispiel der Anfang einer allgemeinen Besserung für die Gerichte und die Staatsanwälte, womit künftige Gerichtsverhandlungen sehr vereinfacht und zwischen Gericht, Staatsanwalt, Verteidigung und Angeklagten die schönste Harmonie hergestellt sein dürfte. Es wird dann ein wahres Vergnügen sein, angeklagt zu werden, und Beschwerden über unangemessene Behandlung und zu harte Urteile, wie sie bei den Schicker-Prozessen erhoben wurden, wird es dann nicht mehr geben. Oder sollten wir uns darin irren? Brandt hat nun allerdings selbst zugeben müssen, dass mit ihm von der Mordabsicht gesprochen worden ist, aber er habe sie bekämpft und das Mörderauto habe er nicht dafür beschafft, sondern nur für die erwähnten Befreiungsabsichten. Merkwürdig, dass man dazu den Wagen erst nach Berlin bringen muss und dass Brandt sich um ihn gar nicht weiter kümmert, obwohl er weiß, dass die Mordgesellen dort mit ihren finsteren Plänen sitzen. Tillissen, der Vorgesetzte des Mörders Kern, wird die Sache schon abblasen. Mit diesem ihn befriedigenden Trost reist er ab und lässt den Dingen ihren Lauf. dass er, um mit Erfolg den Mord zu hindern, den Kraftwagen, das für den Mord unentbehrliche Mittel, hätte mitnehmen müssen, daran denkt er nicht, und weder Staatsanwalt noch Gericht machen auf diese Denklücke aufmerksam, und sie ziehen daraus auch keine Schlussfolgerungen. Und ebenso wenig wird auf den Umstand irgendwelches Gewicht gelegt, dass Brandt sich den behördlichen Nachforschungen jahrelang entzogen hat, statt sich sofort selbst zu stellen, wozu auch das lästige Fragen, das nur den versöhnenden Abschluss stören könnte. Ist es aber wirklich schon ein Abschluss? Ein Abschluss auch der Fememorde der bekannten Organisationen, aus denen alle die Mordgesellen hervorgegangen sind und die man deshalb mit Recht Mörderzentralen genannt hat und noch weiter nennen wird? Wir zweifeln daran. Und noch so große Milde des Staatsgerichtshofs, von der wir uns nur wünschten, dass sie ebenso sehr nach links wie jetzt nach rechts sich auswirken möchte, kann diesen Zweifel nicht beheben.
Ja, ich hab mir da nichts dabei gedacht, ne? Mit Maschinengewehren im Auto. Ich dachte, die gehen jagen im Grunewald. Das ist ja nicht ungewöhnlich, ne? Sagt man nicht immer, mit Pistolen auf Spatzen schießen? Ne? Das dachte ich, ist, worum es geht. Ne, ich schwöre, schwöre. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.